1. Mose, Kapitel 5. Unsere Väter haben dieses Kapitel überschrieben mit den Worten: Der Totenacker der alten Welt. Hier betreten wir gewissermaßen einen Friedhof. Ihr habt die Worte gehört, immer wieder wurde gelesen: Und er starb, und er starb, und er starb. Und mitten hinein in dieses Kapitel schenkt uns der Herr ein Zeugnis von einem Mann, bei dem heißt es nicht, und er starb, nämlich Henoch. Wir werden auf ihn zu sprechen kommen. Ein Bild von dem, der den Tod überwunden hat, ein Hinweis auf die Auferstehung Jesu Christi und ein besonderer Hinweis auf die Entrückung der Gemeinde Jesu Christi. Wir haben hier einen langen Stammbaum von Adam bis Noah. Wir haben ein Geschlechtsregister, eine Genealogie, wie das auch genannt wird. Aber bevor wir die anschauen, möchte ich eure Aufmerksamkeit auf die ersten Verse richten. Wenn wir nochmal die ersten drei Verse anschauen. Dies ist das Buch der Geschlechterfolge Adams. An dem Tag, als Gott Adam schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Er schuf ihn in seinem Bilde, nach seinem Bilde, sagt uns schon Kapitel 1. Als Mann und Frau schuf er sie und segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. Der Name Adam ist nicht nur ein Vorname, ein Einzelname, sondern auch ein Gattungsname für die Menschheit überhaupt. An dem Tag, als sie geschaffen wurden. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn, ihm ähnlich nach seinem Bild, und gab ihm den Namen Seth. Fällt euch hier in Vers 3 etwas auf? Das war ein bisschen dünn. Kain und Abel werden hier gar nicht mehr erwähnt. Das ist eine wichtige Beobachtung, dass zeigt, dass Gott hier quasi nochmal neu anfängt mit der Menschheit, dass dieses dunkle, traurige Kapitel, was wir heute vor einer Woche durchgesprochen haben, hier einfach überwunden wird, indem Gott Adam und Eva einen neuen Sohn schenkt, nämlich den Seth. Und die Linie, die in Abel begonnen hatte, geht hier mit Seth weiter. Die Seth-Linie bis hin zu Noah. Und auch über Henoch, Seth, Henoch, Noah ist die Linie der Glaubenden, die Linie der Verheißungsträger, wie wir das auch nennen können. Bitte?
Das Ausschlaggebende scheint mir hier zu sein, dass hier im Vers 3 steht, dass nämlich der Seth nicht in dem Sinne nach Gottes Gleichnis gezeugt ist, sondern eben nach Adams Gleichnis gezeugt, also in eine ganz andere Art und Weise. Da geht eine ganz andere Linie von dort ab. Und das macht sich dadurch bemerkbar, dass es dann eben auch gemäß heißen muss, nach bei den sämtlichen Vätern: und er starb, und er starb, und er starb.
Ja.
Nämlich nach der Art und Weise, wie der Adam war, mit dieser Natur, die er hatte, die gesündigt hatte, nach diesem Gleichnis wurden jetzt alle die Menschen, die Nachkommen, gezeugt. Und die Folge davon ist, dass dieser Kern, dieser böse Kern im Menschen, der Mensch hat keinen guten Kern, sondern dieser böse Kern im Menschen weitergegeben worden ist. Also nicht der Kern, der im Menschen sein sollte, dass wir im Bilde Gottes geschaffen sind, sondern wir sind leider im Bilde von dem Adam jetzt weiter, vererbt oder weiter als Menschen fortgeschritten. Immer wieder auf das Bild des Adam zurückgehend, der gesündigt hat.
Ja.
Das ist das Gravierende in dem Kapitel, wo jetzt der Henoch, also eine rühmliche Ausnahme, ausmacht, Bild eben ist auf das, was diejenigen sein sollen, die die neue Natur empfangen haben, die also nicht mehr nach diesem alten Adam oder nach diesem durch die Sünde gezeichneten Adam vorangehen, sondern nach dem durch den Herrn Jesus neu geschaffenen Menschen vorangehen sollen.
Mhm. Also wir haben eben gesagt, es heißt immer wieder, und er starb, und hier ist tatsächlich die biblisch-theologische Begründung dafür, warum es hier immer wieder heißt, und er starb. Denn da ist etwas Gewaltiges, etwas negativ Gewaltiges passiert. Wir haben hier zwischen Kapitel 1 und Kapitel 5 das Kapitel 3, den Sündenfall, den Fall in die Sünde. Der Mensch hat sich bewusst gegen Gott und den Gehorsam entschieden und ist gefallen, er hat gesündigt, er ist getrennt von Gott und ist nun ein Sünder geworden. Ich gebrauche jetzt mal ein, im wahrsten Sinne des Wortes, Schwarz-Weiß-Bild. Wenn da zwei Menschen sind, die waren zuerst schneeweiß und jetzt haben sie gesündigt und sind durch die Sünde pechschwarz geworden. Wenn die beiden jetzt ein Kind zeugen, dann wird das Kind auch pechschwarz. Wenn wir das jetzt mal so sehen, dass da wirklich auch bis in die Gene alles dann schwarz wird, dann wird auch das Kind schwarz. Oder wenn zwei Menschen erst auf dieser Seite des Flusses waren und werden dann durch ein Unglück auf die andere Seite des Flusses geschleudert und sie zeugen dort ein Kind, dann ist das Kind auch auf der anderen Seite des Flusses. Getrennt von dem vorigen Platz. Noch ein Bild, wir sind hier in Mannheim. In Mannheim werden täglich Fahrzeuge hergestellt, bei Daimler-Benz werden Busse gebaut, gar nicht weit weg von hier. Stellt euch mal vor, da würde durch ein Versehen ein Fehler an einem Prototyp passieren in der Lenkung. Ihr wisst ja, da wird immer ein Prototyp gebaut und dann werden alle Fahrzeuge, die vom Band gehen, genauso aussehen wie der Prototyp. Und der wird natürlich sehr streng getestet und so weiter. Aber angenommen, da ist jetzt etwas passiert und man hat es nicht entdeckt, ein Fehler an der Lenkung bei einem Bus, was sicher keine Kleinigkeit wäre, und es würde durch die Kontrollen nicht bemerkt, dann würden alle Busse, die gebaut würden, einen Fehler an der Lenkung haben. Und genau das ist passiert hier in 1. Mose 1 hat Gott den Prototyp gebaut, Adam und Eva, und dann haben sie durch ihr eigenes Versagen einen Fehler an der Lenkung bekommen. Sie haben sich nicht mehr von oben steuern lassen. Sie haben sich nicht mehr von oben lenken lassen, von Gott, ihrem Vater. Sie wollten autonom sein, der Bus wollte hinfahren, wo er hin wollte. Und jetzt haben alle Menschen, die seitdem gebaut, gezeugt werden, den Fehler an der Lenkung. Und da muss was Grundlegendes passieren, da muss das Fahrzeug zurück ins Werk und der Schaden wird behoben. Manchmal ruft eine Autofirma alle Fahrzeuge mit der Seriennummer bis die Seriennummer zurück und dann wird noch etwas verbessert oder eben repariert. Und so müssen alle Geschöpfe, die diesen Fehler an der Lenkung haben, ruft Gott zurück ins Werk. Er ruft sie zurück zu sich. Er nur kann den Fehler beseitigen. Nicht irgendein Fuscher, der da rummachen will, sondern nur in dem Werk, wo hergestellt wurde, da kann der Fehler beseitigt werden. Und deswegen ruft Gott jeden Menschen zu sich und dann kommt nicht ein verbesserter, sondern ein ganz neuer Mensch wieder aus der Fabrik. Da sprengt das Bild den Rahmen. Das ist hier passiert und das sehen wir an dieser Aussage. Adam zeugte einen Sohn, ihm ähnlich, nach seinem, Klammer auf, gefallenen Bild. Nicht mehr Gott ähnlich, wie er geschaffen war, sondern ihm, dem Gefallenen, ähnlich. Er hatte den Fehler an der Lenkung und nun auch Kain und Abel und Seth und alle weiteren. Darum heißt es immer wieder, er starb. Wir haben hier also im Grunde die biblische Lehre von der Sünde entfaltet. In 1. Mose 1, 27, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Hier in 1. Mose 5, 3, Adam zeugte, den Seth, ihm ähnlich, nach seinem, nach Adams gefallenem Bild. Das ist das, was manchmal in der Theologie Erbsünde genannt wird. Dieser Ausdruck kommt in der Bibel nicht vor und wir sollten ihn eigentlich nicht verwenden. Ich habe nicht die Zeit zu erklären, wie es zu diesem Ausdruck Druck kam. Er kommt aus der römisch-katholischen Theologie und von daher sollten wir ihn gar nicht unbedingt verwenden. Aber das, was hier ausgedrückt wird, haben wir eben an dem Bild versucht zu verdeutlichen. Der Mensch ist nun dem gefallenen Adam gleich. Vielleicht noch ein Bild, das auch die Jüngeren verstehen. Ich muss mal eine Frage richten an den Achim. Achim, jetzt kommt die Zeit wieder, wo die Äpfel auf den Bäumen wachsen. Stell dir mal vor, du siehst da bei euch im Garten, hoffentlich habt ihr einen Apfelbaum, siehst da so einen schönen roten Apfel und hast so richtig Appetit auf den und nimmst den vom Baum und willst gerade so richtig reinbeißen. Auf einmal lacht dir jemand aus dem Apfel entgegen. Der Genosse Wurm grüßt dich. Jetzt frage Achim, wie ist denn der Wurm in den Apfel gekommen? Könnte man meinen. Meinen wahrscheinlich spontan die meisten von uns. Stimmt aber nicht. Der ist rausgekrabbelt. Wie kommt das? Wenn die Blüte noch auf dem Apfelbaum ist, kommt ein Insekt und legt ein Ei in die Blüte. Ganz klein, sieht man fast nur unter dem Mikroskop. Und das ist der Keim von dem Wurm, dem späteren. Dann wird daraus der Wurm und der sitzt innen drin. Und wenn der Apfel wächst, wächst der Wurm auch. Der lebt da wie die Made im Speck und der krabbelt am Schluss von innen nach außen durch. Sage ich aber gleich in Klammern, es gibt auch ein paar Wurmsorten, die krabbeln von außen rein. Aber normalerweise krabbelt ein Wurm von innen nach außen. Er war schon vorher drin. Gell? Frag's mal deinen Biologielehrer, ob das stimmt, was ich sag. Wir sehen. Ist kein Märchen, ja? Die krabbeln wirklich von innen raus. Und der Mensch, der fragt sich immer, wie kommt das Böse in den Menschen? Und er meint immer, es sei von außen reingekrabbelt. Die Umwelt sei böse, die Erziehung, die Politik, die Religion, alles Mögliche ist böse und macht den Menschen böse. Und übersieht die Botschaft der Bibel. Die Bibel sagt, nein, da ist was innen drin, schon durch Zeugung und Geburt wird es weitergegeben, der Fehler an der Lenkung. Das liegt schon in den Genen drin, das liegt schon in dem, was uns später ausmacht, drin, schon vorprogrammiert, der Fehler, die fehlende Gottesbeziehung. Ja, das Getrenntsein von Gott. Das sollten wir einfach ernst nehmen von der Bibel her. Und darum nimmt Paulus im Römerbrief diese Lehre auf und sagt, Römer 5, Vers 12, der Tod ist zu allen gekommen, nicht weil Adam mal gesündigt hat, sondern weil alle gesündigt haben. Es ist also zu billig, wenn wir sagen, weil Adam gesündigt hat, deswegen bin ich heute ein Sünder. Das alleine trifft's nicht. Der Tod ist zu allen gekommen, weil alle gesündigt haben. Ich habe auch gesündigt, nicht nur Adam. Irgendwann hat jeder Mensch seinen eigenen Sündenfall. Nämlich dann, wenn er in dem Alter ist, in der Reife, wo er ganz klar versteht, was ein Gebot ist und es willentlich übertritt. Dann hat jeder auch seinen eigenen Sündenfall. Wir sind Sünder und weil wir Sünder sind, sündigen wir irgendwann, früher oder später. Und Römer 6 fasst das zusammen und sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also so sehen wir, wie hier die Sünde in den Menschen kam und als Folge der Tod. Das ist so sicher wie das berühmte Amen in der Gemeinde oder in der Kirche. Wer sündigt, muss sterben. Die Menschen haben gesündigt. Und Gott hatte schon gesagt, an dem Tage, da du von isst, musst du des Todes sterben. Zunächst trat der geistliche Tod ein, sie verloren die Beziehung zu Gott und dann kam als Folge auch der physische Tod. Eines Tages mussten sie auch sterben. Der erste war Abel, der starb und dann auch alle anderen. Eines Tages auch Kain, der wird hier nicht erwähnt. Nun wollen wir uns, die Geschlechtsregister mal auf einen Blick anschauen, das, was wir hier in 1. Mose haben. Wir haben gesehen, Adam, seine Bedeutung ist der Erdgeborene, der Mensch, 930 Jahre wird er alt und starb. Uns fällt das hohe Alter auf, wir haben das hier schon wiederholt erklärt, dass das zusammenhängt mit dieser Wasserschicht, mit dem Wassergürtel in der Atmosphäre, die es dann erst bei der Sintflut abgeregnet hat. Ich will heute in einer Woche dazu noch einmal etwas sagen und eine Folie auflegen. Set, der nächste, heißt Grundstütze, 912 Jahre. Enosh, das Menschliche, 905 Jahre. Kenan, der Metallarbeiter, der Waffenschmied, der mit Kupfererz umgeht, um da was draus zu machen. Mahalael, da fällt auf, der heißt Gottespreis. Da steckt das Wort Hallel drin, Halleluja, loben, preisen. Gottespreis, da mittendrin in dem Dunkel, heißt auf einmal einer Gottespreis. Wir merken, die Linie geht insgesamt bergab, aber zwischendurch ist mal wieder so eine kleine Aufwärtsentwicklung. Da war einer, eben dieser Kenan, der hat gemerkt, Mensch, das kann doch nicht alles sein. Städte bauen, Besitz anhäufen, Güter sammeln, Waffen schmieden, das kann doch nicht alles sein. Und auf einmal brach wieder so ein bisschen Sehnsucht durch, zurück nach Gott. Und da nennt einer seinen Sohn Gottespreis. Aber schon der nennt wieder seinen Sohn Jered, und das heißt Niedergang. Schon wieder geht's bergab. Die Namen haben in der Bibel eine große Bedeutung. Und dieser Jered, der zeugt dann den Henoch. Henoch heißt rüsten, üben. Da liegt wieder Macht und Gewalt drin in diesem Namen. Und der Henoch wird nur 365 Jahre, und bei ihm heißt es eben nicht, und er starb, sondern Gott nahm ihn hinweg. Wir werden heute Abend darüber noch mehr hören. Dann Methuselah, Mann der Kriegswaffe. Henoch nennt ihn mit 65 Jahren so. Das ist ein Hinweis darauf, dass der Henoch zunächst wohl auch in diesem Geist seiner Zeitgenossen heranwuchs, dass er zunächst nicht mit Gott in Verbindung war, dass er auch seinen Sohn Mann der Kriegswaffe nennt, Schwertritter, Mann des Wurfgeschosses, also so ein richtiger Kämpfername. Und dann gab es wohl eine Wende im Leben des Henoch, da werden wir gleich noch hören. Dann Lamech, der Niederstrecker. Wir sehen an den Namen ausgedrückt, welcher Geist in diesen Menschen war. Das ist das heranwachsende Sintflutgeschlecht, was hier beschrieben wird. Diese Menschen hat Gott dann in dem Gericht weggerafft, bis auf wenige. Noah wird dann geboren und den nennt Lamech Trost. Soweit mal dieses Geschlechtsregister, die Namen und das Alter der Leute dazu. Jetzt wollen wir uns mit dem Leben des Henoch beschäftigen. Lass uns nochmal lesen die Verse 21 bis 24. 1. Mose 5, 21 bis 24. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah. Das ist derselbe, der auch Methusalem genannt wird, der älteste Mensch, der je gelebt hat. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Da fällt auf, über keinen wird hier in diesem Abschnitt so viel gesagt wie über Henoch. Adam am Anfang wird noch etwas deutlicher eingegangen, aber dann werden sie alle nur erwähnt. Aber von Henoch wird hier eine Art Biografie eingeflochten. Er ist die herausragende Gestalt dieses Kapitels. Um ihn geht es, und darum wollen wir uns jetzt intensiver mit ihm beschäftigen. Wir schauen uns einmal sein Leben etwas genauer an. Henoch war zunächst wohl Kind seiner Zeit, wie ich eben schon sagte. Auch er war mit dem Rücken zu Gott geboren worden. Jeder Mensch wird seit dem Sündenfall mit dem Rücken zu Gott geboren und geht automatisch in die falsche Richtung, bildlich jetzt gesprochen. Und jeder Mensch braucht eine Umkehr um 180 Grad. Sonst geht er immer weiter weg in Wüsten hinein, immer weiter weg von dem lebendigen Gott, von der Quelle des Lebens. Jeder muss um 180 Grad umkehren. Und mit 65 Jahren nannte er eben seinen Erstgeborenen Methuselah, Mann der Kriegswaffe, Schwertritter. Dann muss es im Leben des Henoch eine Wende gegeben haben. Henoch begann mit Gott zu wandeln. Das ist ein wunderbarer Ausdruck. Man kann nur mit Gott wandeln, wenn man zuvor zu Gott gekommen ist, wenn man umgekehrt ist. Nur dann kann man mit Gott wandeln. In dem Ausdruck wandeln liegt etwas sehr Gleichmäßiges, etwas Ausgeglichenes. Henoch ging beständig mit Gott, er hielt Schritt mit Gott. Er lief nicht voraus, wie wir es manchmal machen, wenn wir so vorpreschen und Gott nicht fragen. Ja, wenn wir erst hinterher beten, nun Herr, nun segne auch das, was ich da jetzt eingefädelt habe. Wie ich es schon gesagt habe, Herr, rate mir, aber rate mir nicht ab. Gell, so nach dem Motto, wenn wir vorauslaufen oder wenn wir hinterherhinken, wenn wir nicht Gottes Wege gehen wollen, wenn wir sagen, ach Herr, das kann doch nicht der Weg mit mir sein. Du gehst mir zu schnell, ich will lieber hier sitzen bleiben, wenn wir nicht mitgehen wollen mit Gottes Wegen. Wie oft geht es uns so? Aber Henoch hielt Schritt mit Gott. Er wandelte mit Gott. Dieser Ausdruck kommt nur bei zwei Personen in der Bibel vor. Bei Henoch und bei Noah. Beide überlebten das Sintflutgeschlecht. Der eine durch Entrückung, der andere in der Arche. Wir werden noch sehen, was das zu bedeuten hat. Dieser Ausdruck wird bei Henoch sogar zweimal gebraucht. Wenn die Bibel etwas besonders betonen will, dann wiederholt sie es. Wir unterstreichen es heute. Die Bibel wiederholt. Henoch wandelte mit Gott. Das wird hier ganz dick unterstrichen. Da Henoch offenbar ganz allein den Glaubensweg ging, nahm ihn Gott hinweg. Mir ist heute aufgefallen, seine Frau wurde nicht mit entrückt. Das heißt, seine Frau ging nicht mit ihm den Glaubensweg. Noahs Frau ging den Weg mit ihm. Sie war mit in der Arche. Und die Frauen seiner Söhne auch. Aber Henochs Frau wurde nicht mit entrückt. Wenn sie mit ihm den Weg gegangen wäre, wären sie zusammen entrückt worden, ganz gewiss. Er ging ganz alleine den Glaubensweg. Wir können uns überhaupt nicht vorstellen, was das für ihn bedeutet hat. 300 Jahre lang in einer völlig glaubensfeindlichen Umwelt, völlig materialistisch eingestellt. Städte gründen, Herden besitzen, Waffen schmieden, Völker beherrschen, Güter gewinnen. Das war alles, um was es sich da drehte. Da war keiner, der nach Gott fragte. Und dazwischen lebt ein Mann, der Henoch. Henoch hatte die himmlische Welt geschmeckt. Er hatte begriffen, das kann doch nicht alles sein. Dieses Diesseits, dieses Jagen, dieses Raffen, dieses herrschen wollen und Besitz nehmen wollen, das war nicht alles. Er hatte die Verbindung zu Gott aufgenommen. Vorher am Ende von Kapitel 4 hieß es, zu der Zeit fing man an, den Namen Jahwe Gott anzurufen, den Namen des Herrn. Und Henoch war auch so einer, der den Namen des Herrn angerufen hat und der mit ihm in Verbindung war. Er lebte mit dem Herrn, er wandelte mit Gott. Und darum ging er trotz Verachtung und Spott den einsamen Weg zur himmlischen Herrlichkeit. Wir müssen nicht meinen, nur Noah sei verspottet worden, weil er da die Arche gebaut hat auf dem trockenen Land. Auch Henoch, der fiel auf in diesem Klima. Der fiel auf, der war anders. Der wurde sofort zum Außenseiter, zum Fremdkörper in der damaligen Welt. Und da wird er schon ein ganz großes Vorbild für uns alle, die wir in unserem Klima heute, in das nicht weniger materialistisch und diesseitig geprägt ist und gottlos, wenn wir in unserer Zeit den Weg mit dem Herrn gehen wollen, gebunden an sein Wort, in der engen Lebensgemeinschaft mit ihm, dann sind wir Nachfolger eines Henoch, der vom Herrn hinweggenommen wurde. Mitten in diese Zeit, in dieses dunkle Sintflutgeschlecht, richtet Gott das Zeugnis auf. Ihr Menschen, ihr seid nicht für das Diesseits geschaffen, ihr seid nicht für den Friedhof bestimmt, ihr seid zur himmlischen Berufung gemacht, zur himmlischen Berufung bestimmt. Und Henoch war der Erste, der diese erreichen durfte. Das ist also sehr gesegnet, sich mit dem Henoch zu beschäftigen, dieses kurze Lebensbild, diese kleine Biografie anzuschauen. Da steckt viel drin. Henoch wandelte mit Gott. Und darum hat ihn Gott hinweggenommen. Er wurde entrückt. Und nun sind wir bei dem Begriff Entrückung. Hier steht nicht wörtlich der Ausdruck Entrückung. Aber was hier geschieht, das ist eine Entrückung. Henoch wurde weggenommen von Gott, ohne dass er sterben musste, sondern direkt lebend in den Himmel genommen. Entrückt nennen wir das. Und die Bibel spricht von einer siebenfachen Entrückung. Henoch war der Erste, der entrückt wurde, 1. Mose 5. Elia wurde ebenfalls von dem Herrn in den Himmel gerückt. Nur Elisa sah das, sein Bote, wie er mit feurigen Wagen und Rossen in den Himmel geholt wurde. Er musste nicht sterben. In Matthäus 27, an der Schwelle zum neuen Bund, lesen wir, dass direkt nach dem Sterben Jesu der Vorhang im Tempel in Jerusalem zerriss, von oben nach unten. Und dann heißt es, da wird oft drüber weggelesen, selten habe ich da mal eine Predigt drüber gehört oder noch nie, dass die Gräber sich auftaten und Heilige erschienen in Jerusalem. Und was war dann mit den Heiligen? Wir lesen nicht, dass die dann sich der Gemeinde anschlossen oder in Jerusalem lebten. Wir dürfen mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, dass der Herr sie danach entrückt hat. Das waren Heilige des alten Bundes und Gott hat sie dann wohl zu sich genommen. In Apostelgeschichte 1, Vers 9 lesen wir von der Entrückung Jesu Christi. Die Himmelfahrt Jesu ist nichts anderes als seine Entrückung. Er wurde vor den Augen seiner Jünger in den Himmel entrückt. Vor den Augen, er musste nicht noch einmal sterben, sondern wurde in den Himmel hineingenommen. In 1. Thessalonicher 4, dann, was für uns besonders wichtig ist, die Entrückung der Gemeinde Jesu Christi. Paulus schreibt davon, dass eines Tages der Herr kommen wird und die dann lebenden Christen und auch die schon verstorbenen Christen zu sich in die Wolken nehmen wird. Und das nennt die Bibel Entrückung. Das ist keine Sonderlehre von irgendwelchen Sektierern. Das ist eindeutige Lehre der Heiligen Schrift. Auch wenn das in den großen Kirchen so gut wie unterschlagen wird. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in den Kirchen eine Predigt über die Entrückung gehört habt. In der römisch-katholischen Kirche kommt das generell nicht vor. Ich habe einmal einen Abend einen Vortrag gehalten über die Entrückung und da war ein katholischer Priester anwesend, den ich gut kannte und heute noch gut kenne. Und er sagte hinterher, Mensch du, das habe ich in meiner ganzen theologischen Ausbildung nie gehört, dass es eine Entrückung der Gemeinde Jesu Christi gibt. Obwohl das in jeder römisch-katholischen Bibel auch drin steht, in 1. Thessalonicher 4, es kommt in der Theologie nicht vor. Er hat mir das bestätigt, er wollte sofort die Kassette haben und war also baß erstaunt. In der evangelischen Theologie wird es auch nur stiefmütterlich behandelt und wenn, dann wird die Entrückung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben und fällt dann zusammen mit allem Möglichen, mit Erneuerung von Himmel und Erde am Ende noch. Sechstens, die Entrückung des Apostels Paulus. Er wurde nach eigener Aussage, 2. Korinther 12, in den dritten Himmel entrückt und hörte unaussprechliche Worte. Seine Entrückung war eine zeitweilige Entrückung. Er war dann wie noch auf der Erde. Und die Offenbarung bezeugt uns zukünftig, dass die zwei Zeugen, von denen in Offenbarung 11 die Rede ist, auch entrückt werden, nachdem sie gestorben und wieder lebendig geworden sind. Das nur mal als Überblick. Die Bibel spricht von 7 Entrückungen. Wie kann es anders sein? Immer wieder die Zahl 7, die heilige Vollzahl der Bibel. Nun kommen wir zu den beiden wichtigsten Stellen über die Entrückung der Gemeinde Jesu Christi. Wir haben von Henoch gehört, und er ist einfach ein Bild für die Christen, die entrückt werden, für alle, die zur Gemeinde Jesu Christi gehören und weggenommen werden. Und darum wollen wir uns einfach heute Abend mit diesem wunderbaren und wichtigen Thema beschäftigen. Lasst uns zusammen aufschlagen 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18. 2, 3 Stellen müssen wir jetzt einfach aufschlagen, damit wir das lesen können. 1. Thessalonicher 4 im Neuen Testament, nach Philippa, Kolosser, kommt dann Thessalonicher, jedenfalls in der Elberfelder Bibel. Kapitel 4, Vers 13 bis 18, ich darf mal selbst lesen, dass es auf die Kassette kommt. Da schreibt Paulus: Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Nichtchristen haben letztlich keine Hoffnung. Das ist ein jämmerliches Bild, wenn Nichtchristen sagen, mit dem Tod ist alles aus. 1,80 Meter tief und dann kräht kein Huhn und kein Hahn mehr nach mir. Wenn Menschen keine Hoffnung haben, wenn das ihre einzige Hoffnung ist, dass die Bibel falsch ist, dass die Bibel irrt und das dann wirklich aus ist und sie nicht vor einem lebendigen Gott erscheinen müssen. Das ist die Hoffnung vieler Menschen hier in Mannheim. Darauf bauen sie ihr ganzes Leben, dass die Bibel falsch ist und wehe, sie irren in dem Stück und ihre Chancen stehen nur 50-50 und sie wagen es, darauf ihr Leben zu bauen. Und wenn sie irren, hängt daran ihr ewiges Verderben. Sie haben keine Hoffnung, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den entschlafenen Christen keineswegs zuvorkommen werden. Und jetzt wird's beschrieben: Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme des Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Das war für die ersten Christen eine wunderbare Ermunterung, ein Trost. Der Herr wird kommen und die Gemeinde zu sich nehmen. Lass uns jetzt nochmal hier anhand der Folie schauen, was da genau vor sich geht. Es heißt, der Herr wird aus der unsichtbaren Welt an den sichtbaren Himmel hervortreten. Es da heißt, er wird vom Himmel herabkommen. Ja, wo ist der unsichtbare Himmel? Oben und unser sichtbarer unten. Er wird einfach aus der unsichtbaren Welt an den sichtbaren Himmel hervortreten. Christus gibt den Befehl zur Entrückung. Ihr müsst euch vorstellen, wie ein General, ein Feldmarschall, seinen Befehl an einen Offizier weitergibt. Der General brüllt nicht. Der General sagt es dem Offizier, und der Offizier, der hat dann mit lauter Stimme den Befehl gegeben. Der Ordonnanzoffizier, ein Leutnant oder ein Hauptmann oder wer das dann ist, der gibt dann mit lauter Stimme den Befehl. So gibt Christus den Befehl zur Entrückung, und der Erzengel wiederholt den Befehl mit lauter Stimme. Dann ertönt eine Posaune. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Die toten Christen, die, die seit Pfingsten den Herrn Jesus als ihren Erretter angenommen hatten und durch den Heiligen Geist in den Leib Jesu Christi hineingetauft waren, diese von Pfingsten an bis zu dem Tag der Entrückung werden auferstehen. Hier steht, die Toten in Christus, nur die, die in Christus sind, werden auferstehen. Das nennt die Bibel erste Auferstehung. Die, die nicht in Christus sind, die nicht den Herrn als ihren Erretter angenommen haben, die sind bei der zweiten Auferstehung dabei. Wehe denen, die bei der zweiten Auferstehung dabei sind. Sie stehen vor dem großen weißen Thron, wo es keine Errettung gibt, weil an diesem Thron kein Blut ist. Danach folgt die Entrückung der lebenden Christen. Das heißt, die Gemeindegeneration, die zu der Zeit lebt, wenn Christus zur Entrückung kommt, das können wir sein, die wird lebend dem Herrn entgegengerückt in die Wolken, mit den toten Christen, die auferstehen, zusammen vereinigt in den Wolken bei dem Herrn. Und dann bestätigt er es mit großer Gewissheit, Vers 17, und sagt noch einmal, und zugleich mit ihnen entrückt in den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Gewissheit, wir werden für immer bei ihm sein. Das ist die biblische Lehre von der Entrückung. Da steht in der Heiligen Schrift, da schreibt der Apostel Paulus, davon hat auch Jesus gesprochen, wenn er sagt zu den Jüngern, in meines Vaters Hauses sind viele Wohnungen und ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten, und wenn ich damit fertig bin, dann komme ich wieder und hole euch, damit ihr seid, wo ich bin. Da spricht Jesus von der Entrückung. Und hier beschreibt Paulus, wie die Entrückung vonstatten gehen wird. Und noch eine Stelle wollen wir hier in dem Zusammenhang lesen. Wenn ihr bitte zurückgeht in 1. Korinther 15. 1. Korinther 15, Vers 50 bis 53. Zweite ganz wichtige Stelle, ausführliche Stelle über die Entrückung in den Briefen. Paulus schreibt, dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch die Verweslichkeit nicht die Unverweslichkeit erbt. Fleisch und Blut ist der Mensch, der nicht durch Christus erneuert, wiedergeboren ist. Der ist einfach Fleisch und Blut. So sagt die Bibel. Und jetzt 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Interessant, die Bibel nennt das Sterben der Gläubigen entschlafen. Dieser Ausdruck wird nur für die Gläubigen gebraucht, die sterben. Sie entschlafen, weil sie nur für eine Zeit lang schlafen und dann zu dem Herrn genommen werden. Die Toten, Ungläubigen, die sterben wirklich, aber die Christen entschlafen. Wir werden alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Herrliche Verse, die oft an bestimmten Tagen nur gelesen werden. Viel zu schade dafür. Wir können sie heute Abend betrachten. Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht ererben, sagt die Bibel an vielen Stellen. Darum ist eine Verwandlung nötig, bevor der Leib in den Himmel eingehen kann. Auch der Leib des Christen hat ja noch die innewohnende Sünde und kann nicht einfach so in den Himmel. Der Leib muss verwandelt werden. Und das alles soll zur Zeit der letzten Posaune geschehen. Die letzte Posaune ist nicht identisch mit der siebten Posaune aus Offenbarung 11. Die Leute, die Entrückung in die Mitte der Trübsal oder an das Ende der Trübsalzeit legen, berufen sich oft auf diese Aussage hier und sagen, die letzte Posaune, das ist dann zur Zeit, wo das letzte Posaunengericht über diese Erde geht, das wäre dann mitten in der Trübsal oder am Ende der Trübsal, und das lehrt die Bibel nicht. Die letzte Posaune betrifft das jüdische Fest der Posaunen, das mit einem langgezogenen Posaunensignal endete.
Bitte? Es ist ganz einfach zu sehen, wenn wir von dem Herrn Jesus in den Himmel genommen werden, dann ist es nicht zu unserem Gericht, sondern dann ist es dazu, dass wir uns freuen können bei ihm. Das ist für uns eine Freudenposaune. Aber jawohl, die siebte Posaune in der Offenbarung, das ist keine Freudenposaune. Und das kann man überhaupt nicht miteinander verwechseln. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun.
Jawohl. Kann ich nur unterstreichen. Jetzt ist die Frage natürlich, die wir gerade schon angeschnitten haben, wann ist der Zeitpunkt der Entrückung? Was ich jetzt entfalte, ist das, wie es mir der Herr aufgeschlossen hat, wie es mir der Herr gezeigt hat. Ich kann nicht das weitergeben, was der Prediger X oder Y darüber denkt oder der Buchautor oder der. Ich kann nur das weitergeben, was mir der Herr gezeigt hat, wie ich sein Wort verstehe, und ich tue es in der Verantwortung vor ihm. Es könnte sein, dass der eine oder andere unter uns in einem Stück hier anders denkt. Da wollen wir uns jetzt nicht gegenseitig bekämpfen oder bekriegen. Ich sehe die Entrückung hier oder ich sehe sie da. Jeder kann sie so sehen, wie er sie sieht. Ja, wir werden da sicherlich nicht einerlei Erkenntnis haben. Es wäre schön, wenn wir zu einerlei Erkenntnis gelangen und wollen aufeinander hören. Wer ernstliche Argumente von der Schrift hat, auf den will ich gerne eingehen und hören. Aber ich will jetzt einmal entfalten, dass ich den Zeitpunkt der Entrückung eindeutig vor der großen Trübsal sehe. Und ich will es von der Bibel her argumentativ belegen. Bitte.
Wenn wir, die wir den Geist Gottes in uns wohnend haben, in die große Trübsalzeit, in die große Drangsalzeit hineinkämen, dann müsste Gott den Geist Gottes hier auf der Erde in uns richten. Denn die große Drangsalzeit ist zum Gericht. Es sind Gerichte Gottes über die Erde und über die Gottlosen. Und wir können in keinem Fall den Geist Gottes als gottlos bezeichnen, denn der Geist Gottes ist Gott selbst. Und solange er in uns wohnt, kann Gott hier nicht die Gerichte auf diese Erde bringen. Genauso wie Lot in Sodom und Gomorra war und Gott hat nicht Feuer und Schwefel vom Himmel regnen lassen, solange der gerechte Lot noch in der Stadt war. Das ist also ganz klar, das ist völlig unmöglich wäre, dass Gott Gericht übt, solange der Geist Gottes hier auf dieser Erde ist, wie wir auch in 2. Thessalonicher 2 sehen können.
Grundsätzlich stimme ich dem zu, nur wir müssen auch daran denken, dass nach der Entrückung der Gemeinde hier auf dieser Erde noch Menschen zum Glauben kommen werden, und die werden ja dann auch wieder zumindest mit dem Geist Gottes in Berührung sein. Ob sie ihn in sich wohnend haben werden, das ist dann noch eine andere Frage, weil sie ja nicht mehr zur Gemeinde Jesu Christi, zum Leib Christi gehören. Aber das, was Franz Josef sagte, kann ich auf jeden Fall so unterstreichen. Eine Parallele ist da zu Sodom, wo Gott nicht das Gericht schickte, wo er es zurückhielt, solange der gerechte Lot noch in der Stadt war. Lasst uns jetzt erstmal diese Argumente hören, denn die Zeit läuft unaufhaltsam. Die Bibel ordnet die Entrückung der Gemeinde eindeutig vor der großen Trübsal ein. In keiner Bibelstelle, die von der Trübsal handelt, wird die Gemeinde Jesu erwähnt. Das muss ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen, das müsst ihr selber prüfen. Ihr bekommt das ja nachher auch auf dem Umdruck und könnt die Dinge hier nachlesen, die wir jetzt hier an der Folie haben. Dann zweitens, besonders deutlich wird diese Tatsache in der Offenbarung. Die Gemeinde kommt nur in den Kapiteln 1 bis 3 und in den Kapiteln 19 bis 22 vor. In den anderen Kapiteln, die von der großen Trübsal sprechen, erscheint die Gemeinde nicht ein einziges Mal. Da kommt ja nur der Ausdruck die Heiligen vor in den Kapitel 4 bis 18. Heilige, das sind einzelne Gläubige, die dann eben nach der Entrückung der Gemeinde zum Glauben kommen. Auch nach der Entrückung sind ja immer noch Bibeln auf dieser Erde und Bücher und so weiter, da können Menschen immer noch zum Glauben kommen, wenn die Gemeinde entrückt ist und diese letzten 7 Jahre der Trübsal über diese Erde gehen, da können Menschen zum Glauben kommen, nur die werden es sehr, sehr schwer haben und viele von ihnen werden Märtyrer werden.
Ja. Das ist auch mal wesentlich zu denken, dass zu dieser Zeit, wenn die große Trübsalzeit ist, das Evangelium des Reiches verkündigt wird. Das ist doch noch zu unterscheiden von dem Evangelium, was wir hier jetzt verkündigen. Das Evangelium des Reiches, soweit man das einstufen kann, ist die frohe Botschaft von dem Friedensreich des Herrn Jesus hier auf dieser Erde, dass er 1000 Jahre regieren wird.
Mhm. Ja, das ist jetzt nochmal ein extra Kapitel, da werden wir sicher bei einer anderen Gelegenheit noch drankommen. Eine Stelle würde ich gerne mit euch in dem Zusammenhang lesen. 1. Thessalonicher, da waren wir eben schon mal, aber diesmal Kapitel 1, Vers 9 bis 10. Das ist nämlich eine sehr grundlegende Stelle. 1. Thessalonicher 1, Vers 9 bis 10. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn, von dem zukünftigen Zorn. Schaut, das Wort Zorn wird sowohl für Gottes allgemeinen Zorn über die Sünde gebraucht, als auch für den Zorn der großen Trübsal. Das zeigen die Stellen, die ich da angegeben habe. Dieses Wort Zorn wird nie für die Hölle oder den Feuersee verwendet. Davon hat uns Christus bereits erlöst. Christus kommt, um seine Gemeinde vor dem kommenden Zorn der Trübsalzeit zu erretten. Dem Glaubenden wird die Befreiung vom allgemeinen Zorn und vom Zorn der großen Trübsal zugesagt. Er wird uns von dem kommenden Zorn erretten. Er hat uns am Kreuz von dem allgemeinen Zorn Gottes errettet, über die Sünde. Und wenn er wiederkommt zur Entrückung der Gemeinde, errettet er uns von dem zukünftigen Zorn, den die Offenbarung Kapitel 6 bis 19 beschreiben. Ich kann diese Stelle nicht anders verstehen und auslegen. Wir sind im Thessalonicher Brief, wir gehen in Kapitel 5, 1. Thessalonicher 5, Vers 8 bis 10. Da heißt es, wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Hier spricht der Apostel wieder von der Hoffnung des Heils. Er meint das zukünftige Heil, nicht das Heil der Errettung, der Wiedergeburt, sondern das zukünftige Heil, wenn wir ganz bei ihm sein dürfen. Und das betrifft die Errettung des Leibes Christi bei der Entrückung. Zu diesem Heil ist die Gemeinde bestimmt. Nicht zum Zorn, der am Tag des Herrn entbrennen wird, denn in Vers 2 dieses Kapitels spricht Paulus vom Tag des Herrn, und wer das Alte Testament kennt, weiß, das ist ein Ausdruck für den Tag, wo eben diese Gerichte Gottes über die Erde gehen. Und dazu ist die Gemeinde nicht gesetzt, zum Zorn, sondern zum Heil. Offenbarung 3, Vers 10, das ist ein sehr bekanntes Wort aus der Offenbarung, wo der Gemeinde von Philadelphia gesagt wird, dass sie bewahrt wird vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen soll. Die Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen soll, ist die Zeit der großen Trübsal. Das kann man aus der Offenbarung ganz klar ableiten. Und die Gemeinde soll aber nicht nur in dieser Zeit bewahrt werden, sondern vor dieser Stunde der Versuchung. Wörtlich heißt es hier sogar aus, heraus bewahrt werden vor dieser Zeit der Versuchung. Was aber nicht so zu verstehen ist, dass die Gemeinde erst mitten in dieser Trübsalzeit herausgenommen wird, sondern das hat einen temporalen Charakter, einen zeitlichen Charakter und meint, vor der Stunde der Versuchung will uns der Herr bewahren, die über den ganzen Erdkreis kommt. Und das sind eben diese schlimmen Gerichte von Kapitel 6 bis 19. Wenn wir sagen, der Herr bewahrt die Gemeinde vor dieser schlimmen Gerichtszeit, dann heißt es nicht, dass wir als Gemeinde Jesu gar nichts mit Gericht zu tun haben, denn wir leben ja in einer Welt, die im Bösen liegt und wir sind automatisch auch in die Leiden dieser Zeit mit hineingenommen. Petrus schreibt sogar, das Gericht muss anfangen am Haus Gottes. Ja, auch wir erleben Gericht mit, was Gott über diese Zeit gibt, als Gott das deutsche Volk gerichtet hat 1945. Da waren die Gläubigen, einige Ältere von uns, auch mittendrin im deutschen Volk und haben dieses Gericht über das deutsche Volk nach diesem Hochmut auch miterleiden müssen. Also die Gemeinde erleidet ein Stück Gericht auch mit, aber nicht dieses Trübsalsgericht. Das wird ausdrücklich in den Stellen, die wir behandelt haben, gesagt. Das waren jetzt einige klare Bibelstellen für meine Begriffe ganz eindeutig klar. Jetzt müsste ich viel, viel Zeit haben, um all die Stellen zu besprechen, die von Leuten angeführt werden, die die Entrückung weiter nach hinten legen, in die Zeit der großen Trübsal. Also diese letzten 7 Jahre der Geschichte, wo eben in den letzten 3,5 Jahren der Antichrist auf dieser Erde herrschen wird. Da gibt es viele, die sagen, in der Mitte dieser Trübsalzeit oder manche sogar am Ende dieser 7 Jahre wird die Gemeinde erst entrückt. Jetzt müssten wir Zeit haben, um all die Stellen zu besprechen. Die Zeit haben wir beim besten Willen nicht. Auf eine Stelle will ich gleich eingehen. Aber vorher noch ein paar allegorische Hinweise, die mir sehr wichtig sind. Allegorisch heißt bildlich. Wenn wir sehen, Henoch ist ein Bild für die Gemeinde, dann ist Noah ein Bild für Israel. Henoch wurde vor dem Sintflutgericht hinweggenommen. So wird auch die Gemeinde vor dem Gericht der Offenbarung, vor dem Trübsalsgericht hinweggenommen. Noah musste durch das Gericht, wurde aber in der Arche bewahrt. Und so wird es Israel gehen. Israel muss durch die Trübsalzeit, wird aber von Gott bewahrt. Das dürfen wir nicht verwechseln. Die Offenbarung spricht zum ganz großen Teil von Israel, eben gerade in diesen Kapiteln 6 bis 19. Und wenn man das vermengt mit der Gemeinde, dann kommt man natürlich zwangsläufig zu der Spätentrückung. Aber wir müssen gerade die Endzeitkapitel in Matthäus 24 und 25 und auch die Offenbarungskapitel sorgfältig untersuchen, wo ist da von Israel die Rede und wo von der Gemeinde. Dann noch ein anderes wichtiges Bild, das hat mich besonders gefreut, als ich das in einem Buch entdeckte. Die Sonne ist ein Bild für Israel und der Morgenstern ein Bild für die Gemeinde. Denn in Maleachi 3,20 steht, Israel wird Christus erkennen als Sonne der Gerechtigkeit, die aufgehen wird mit Heil unter ihren Flügeln. Ihr kennt dieses Wort. Im Orient ist vor dem Sonnenaufgang der Morgenstern gut sichtbar. Bei uns guckt keiner an den Himmel nach dem Morgenstern, aber im Orient ist er gut sichtbar. Und in 2. Petrus schreibt Petrus, in den Herzen der Wiedergeborenen wird der Morgenstern aufgehen. Das heißt, zuerst kommt Christus zur Entrückung der Gemeinde, dann zur Entrückung Israels. Zuerst, bevor die Sonne zu sehen sein wird, bevor Christus sichtbar kommt, um Israel zu erretten, wird vorher ganz dünn am Himmel der Morgenstern erscheinen, nämlich er wird aufgehen in den Herzen der Gläubigen, wenn die Gemeinde entrückt wird. Das ist eine ganz tiefe allegorische Bedeutung, die die Bibel da entfaltet. So genau ist das biblische Wort, bis in diese Details, dass sie von Israel, im Zusammenhang mit Israel von der Sonne spricht und im Zusammenhang mit der Gemeinde vom Morgenstern. Und der Morgenstern kommt vor der sichtbaren Sonne. Da ist eine Frage, oder? Ja. So, wir müssen mit Riesenschritten zum Schluss kommen. Was hat das Leben Henochs angesichts der bevorstehenden Entrückung mit der Gemeinde Jesu Christi zu tun? Was hat das der Gemeinde zu sagen? Was hat das uns zu sagen? Ich möchte nicht den ganzen Abend hier referieren über die Entrückung als so einen Lehrgegenstand, wie wenn wir über die Maikäferplage sprechen, die irgendwo ausgebrochen ist. Entschuldigt diesen Vergleich. Es geht hier um die Entrückung der Gemeinde und das hat für jeden von uns enorme Bedeutung. Ich fürchte, ich kann das gar nicht jedem von uns heute Abend so deutlich machen, was das für eine Bedeutung für uns hat. Ob wir nun schon errettet sind oder noch nicht errettet sind. Wenn wir noch nicht errettet sind, wenn wir noch nicht den Herrn Jesus als unseren Erlöser angenommen haben, ist es das Wichtigste, was wir überhaupt heute Abend hier hören können. Und wir, die wir den Herrn kennen, für uns ist es auch sehr wichtig. Ich will nochmal auf Henoch kommen. Henoch war innerlich bereits der Erde entrückt und der Welt gestorben. Darum nahm ihn Gott auch äußerlich hinweg und erhob ihn in das Reich seines Lichts. Wenn du bei der Entrückung dabei sein willst, dann musst du auch zuerst innerlich dieser Erde entrückt sein oder, wie Paulus sagt, der Welt gekreuzigt sein und deinem eigenen Ich. Da muss etwas geschehen sein in dir, ein Sterben. Wenn du entrückt werden willst, dann wirst du dem natürlichen Sterben entgehen, aber dann musst du zuvor ein anderes Sterben erlebt haben. Du musst mit Christus gestorben sein. Du musst deinem Ich und deinem alten, sündigen, weltlichen Wesen gestorben sein. Das war bei Henoch der Fall. Er war innerlich der Erde entrückt und der Welt gestorben. Darum wurde er auch äußerlich hinweggenommen. Ist das in deinem Leben und in meinem Leben der Fall? Zweitens, Henoch hatte es gewagt, Vergängliches zu verlieren. Genau darum gewann er Unvergängliches. Lasst uns nicht im materialistischen Sog unserer Zeit untergehen. Henoch schwamm gegen den Strom. Er machte da nicht mit. Er ging einsam den Weg. Er hielt sich an den er nicht sah, wie es von Mose später heißt. Er klammerte sich an das Unvergängliche und er gewann es. Und so dürfen wir es auch halten, wenn wir Henoch nachfolgen, indem wir uns an das Unvergängliche, an das nicht sichtbare, an das Ewige halten. Und das Vergängliche verliert dann seinen verführerischen Glanz. Henoch war bereit, in einer völlig glaubensfeindlichen Welt den Weg des Glaubens zu gehen. Dieser Weg erforderte Treue, Kompromisslosigkeit, Selbstverleugnung und Absonderung. Glaubt ja nicht, dass ihr Henoch überall gefunden hättet, wo seine Zeitgenossen waren. Der ging einsam seinen Weg. Der zog sich zurück, er hatte nicht mal Glaubensgeschwister, mit denen er zusammen den Weg gehen konnte. Er musste ganz allein den Weg gehen. Wir haben, dem Herrn sei Dank, noch Geschwister, mit denen wir zusammenkommen können, mit denen wir uns treffen können zum Gebet, zum Austausch, zur Ermutigung, zum gemeinsamen Anbetungsdienst und auch zum gemeinsamen Dienst. Lasst uns Henoch auch in diesem Stück nachfolgen. Und viertens, Henoch rechnete fest mit der unsichtbaren Wirklichkeit Gottes und des Himmels. Das gab ihm Kraft und Hoffnung. Und so sollten wir es auch halten, dass wir ganz fest damit rechnen, dass der Herr Jesus bald kommen wird und die Gemeinde zu sich nehmen. Das wird uns auch viel, viel Trost geben in den Widerwärtigkeiten unseres Lebens, auch in den Leiden, ob es Krankheitsleiden sind oder ob es Verfolgungsleiden sind. Das gibt den Christen eine ganz, ganz große Kraft. Das erleben wir immer wieder und dürfen es in Zeugnissen hören von den Geschwistern aus den Ländern der Verfolgung, wie die das Hoffen auf die baldige Ankunft des Herrn ihnen Kraft gegeben hat. Das Kennzeichen der rumänischen Erweckungsbewegung war, dass sie ganz viel von dem wiederkommenden Herrn gesprochen haben. Und Menschen haben sich bekehrt, weil ihnen andere gesagt haben, du, der Herr kommt bald und du bist noch nicht bereit. Willst du in die Zorngerichte gehen oder willst du zur Leibesgemeinde Jesu Christi gehören und mit ihm in die Wolken entrückt werden? Letzte Folie. Der Segen der Naherwartung Jesu Christi. Die folgenden vier Bibelstellen sprechen von dem unmittelbar bevorstehenden Kommen Jesu Christi. Wenn wir nämlich sagen, dass die Entrückung vor der großen Trübsal stattfinden wird, dann heißt das, dass sie unmittelbar bevorsteht, dass sie jeden Augenblick stattfinden kann. Ich weiß, dass es Christen gibt, die das als Schwärmerei abtun. Das tut mir sehr weh, wenn Christen das so sagen. Die haben da grundlegende Dinge nicht verstanden. Das ist keine Schwärmerei. Das ist biblische Naherwartungshoffnung. Und glaubt mir, Gott wollte, dass alle Christen zu allen Zeiten in dieser biblischen Naherwartung stehen. Das gibt einem Christenleben wirklich die eigentliche Note. Wo das fehlt, da ist oft Erdverhaftetheit und Weltlichkeit und Lauheit und Trägheit. Aber wo ein Christ wirklich in der Naherwartung steht, wo er damit rechnet, dass der Herr heute Nacht kommen kann, das wird gewaltige Auswirkungen haben auf unseren Lebenswandel. Verlasst euch drauf. Wir werden in diese Nacht nicht hineingehen, wenn wir mit einem Menschen unversöhnt sind, so viel an uns liegt. Wir werden nicht in diese Nacht gehen und noch irgendwelche losen Vergnügungen nachjagen wollen, sondern wir werden in einer ganz anderen Tiefe in der Nachfolge des Herrn stehen. Das hat Bedeutung für unser ganzes Christenleben, für unsere Hingabe, für unseren Dienst. Da werden viele Dinge unseres Lebens klein werden und nichtig. Und wir werden immer wieder damit rechnen, dass der Herr heute Nacht kommen kann. Silvia und ich, wir beten oft, wenn wir abends zusammen den Tag abschließen, Herr, und wenn du heute Nacht kommen willst, dann freuen wir uns auf deine Ankunft. Wir bedauern, dass manche Leute noch nicht beim Herrn sind, aber wir freuen uns doch mit großer Freude darauf, dass er die Gemeinde zu sich nimmt. Erstens, Jesus Christus hätte schon in den Tagen des Apostels Johannes zur Entrückung der Gemeinde kommen können. Ihr könnt das zu Hause nachlesen in Johannes 21, sagt er zu Petrus, wenn ich will, ja, dass dieser bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Jesus hätte noch in den Tagen des Johannes kommen können, zu den Lebzeiten des Apostels Johannes. Und da sehen wir, dass Jesus da davon spricht, er hätte in der Zeit kommen können. Und es entspricht seiner Weisheit und seinem Plan, warum er nicht damals gekommen ist, warum inzwischen 1800 Jahre vergangen sind. Zweitens, jeder Tag, der hier auf der Erde zu Ende geht, bringt uns dem Tag der Entrückung näher. Das sagt Römer 12. Unser Heil ist jetzt näher, als da wir gläubig geworden sind. Jeden Tag und jede Nacht bringt es uns der Entrückung näher. Jakobus bezeugt das nahe bevorstehende Kommen in Kapitel 5, 7 bis 9. Und die letzten Worte der Bibel, das ist in diesem Zusammenhang nicht unwesentlich, bezeugen noch einmal eindringlich die baldige Ankunft des Herrn. Jesus sagt, siehe, ich komme bald. Ich komme bald. Jesus Christus könnte schon im nächsten Moment kommen. Das kann aber nur zutreffen, wenn die Entrückung der Gemeinde vor der großen Trübsal stattfindet. Und das haben manche Leute nicht so gerne. Manche Leute meinen, Christus kommt wie die Generäle der Bundeswehr. Wisst ihr, wie die kommen? Die haben ihr Kommen schon mindestens ein Jahr vorher angekündigt oder ein halbes Jahr vorher. Und ich habe das schon auch hier gesagt. Dann passiert in der Kompanie ein halbes Jahr lang überhaupt nichts und ein paar Tage bevor der General kommt, da verwandelt sich die Kompanie in einen Ameisenhaufen und alles flitzt umeinander. Ich habe das miterlebt, Generalsbesuch und so weiter. Und dann kommt der General und sagt, bravo, Herr Hauptmann, machen Sie weiter so, Herr Hauptmann, großartig. Wenn der eine Woche später kommen würde, der würde die Hände überm Kopf zusammenschlagen. Und die wollen betrogen werden, deswegen kündigen sie ihr Kommen ein halbes Jahr vorher an. Wenn die einmal aus heiterem Himmel kommen würden, dann würden sie den tatsächlichen Zustand der Truppe sehen. Und verlasst euch drauf, der Herr Jesus kommt nicht wie die Generäle der Bundeswehr. Er kommt zu einem Zeitpunkt, wo ihr es nicht meint, sagt er. Und was ich euch sage, das sage ich allen, wachet. Das sind seine letzten Worte in Markus Kapitel 13. Und darum schließe ich mit dieser kleinen Übersicht. Jesus hat selbst gesagt, auch in Matthäus 24, nur der Vater weiß den Zeitpunkt. Es wird vorher keine Anzeichen für die Entrückung geben. Die Zeichen, die in Matthäus 24 genannt sind, sind Zeichen für Israel, die die sichtbare Wiederkunft Jesu für Israel betreffen. Das wird immer wieder vermischt, leider. Das sind nicht Zeichen, die der Entrückung vorangehen müssen, sondern das sind Zeichen für Israel. Es wird vor der Entrückung keine Anzeichen geben. Und drittens, der Herr Jesus mahnt zur Wachsamkeit. Immer wieder. Alle Evangelien und viele Briefe mahnen uns zur Wachsamkeit und zur Bereitschaft, die Lenden umgürtet zu haben und dem Herrn entgegenzugehen. Aber Wachsamkeit heißt nicht, in der Gartenlaube sitzen und die ganz frommen Däumchen drehen und nur zum Himmel schauen, ja, wann kommt er denn jetzt endlich? Wachsamkeit heißt in der Bibel immer wirken für den Herrn. Das haben wir vorhin auch gelesen. Zu dienen und zu warten auf seinen Sohn von den Himmeln. Wie weise ist die Bibel? Dienen und warten knüpft sie zusammen. Nur dienen wird sofort Aktivismus. Und nur warten wird fromme Däumchendreherei. Und die Bibel sagt beides. Dienen und warten. Beides. Maria sein und Martha. Dienen und warten. Dazu möchte uns der Herr Gnade schenken. Und dass wir, die wir heute Abend hier sind und die Hörer, die das vielleicht noch auf der Kassette hören werden, dass wir doch dieses Zeugnis der Schrift uns zu einer ganz ernsten Mahnung dienen lassen. Dass wir bereit sind, uns erretten zu lassen zunächst, das ist das Allerwichtigste. Und wenn wir errettet sind, dass wir bereit sind, dem Herrn heute noch zu begegnen, wenn er kommen will.